Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Es folgt Episode 88 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Mit Folge 74 und Musik, die glorreichen 1980er, Rock'n'Roll und die Stadiontouren der Rolling Stones in Hannover geht es weiter. Die Musik dieser Zeit war ein Spiegel des gesellschaftlichen Umbruchs. Doch eine Sache blieb unverändert, der unerschütterliche Geist des Rock'n'Roll. Es war die Ära, in der Stadionkonzerte zu einem Massenphänomen wurden, in der Legenden wie die Rolling Stones ihre unangefochtene Position als Könige des Rocks festigten, auch auf deutschen Bühnen, etwa in Hannover. Und so heißt Folge 75 dann auch Musik, das erste Stadionkonzert der Rolling Stones in Hannover, ein unvergesslicher Moment. Es begann im Juni 1982 mit der ersten Station der Rolling Stones auf der European Tour 1982 in Hannover und in Deutschland. Über die Jahre habe ich jedes ihrer Konzerte in Hannover miterlebt, so auch 1990 die Urban Jungle Tour. Und 2005 erlebte ich dann die Stones in Charlotte, North Carolina während ihrer A Bigger Bang Tour. Daher reinhören, denn es ist mehr als nur Musik. Es ist pure Lebensfreude und Erinnerung. Viel Spaß also.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Die glorreichen 1980er, Musik, Rock'n'Roll und die Stadiontouren der Rolling Stones in Hannover.
Willkommen in den elektrisierenden 1980er Jahren, einer Dekade, die musikalisch ebenso vielseitig wie prägend war. Die Musik dieser Zeit war ein Spiegel des gesellschaftlichen Umbruchs, von der Nachwirkung der Punk-Rebellion bis hin zum Aufstieg des Synth-Hip-Hops. Doch eine Sache blieb unverändert, der unerschütterliche Geist des Rock'n'Roll. Es war die Ära, in der Stadionkonzerte zu einem Massenphänomen wurden, in der Legenden wie die Rolling Stones ihre unangefochtene Position als Könige des Rocks festigten. Geschichten, auch auf deutschen Bühnen, etwa in Hannover. Der Sound der 80er, zwischen Revolution und Nostalgie. Die 1980er Jahre waren geprägt von einer unvergleichlichen Mischung aus altbewährtem Rock'n'Roll und neuen, experimentellen Klängen. Während Synthesizer und Drumcomputer in vielen Genres dominierten, bewahrte die Rockmusik ihre handgemachte Authentizität. Bands wie Queen, die Dire Straits und AC/DC bewiesen, dass Gitarrenriffs und energiegeladene Live-Performance unersetzlich blieben. Es war eine Zeit, in der Musiker nicht nur Unterhaltung boten, sondern kulturelle Ikonen wurden. Rock'n'Roll, einst das rebellische Sprachrohr der Jugend der 1950er und 1960er Jahre, erhielt in den 80ern einen neuen Anstrich. Die Stones, immer an der Spitze, schafften es, ihren rauen und ungezähmten Stil in die neue Zeit zu übertragen und dabei ein breiteres Publikum denn je zu erreichen. Die Rolling Stones, zeitlose Giganten des Rock. Keine andere Band verkörpert den Geist des Rock'n'Roll so sehr wie die Rolling Stones. Bereits in den 60er Jahren als Gegenentwurf zu den braven Beatles gegründet, setzten sie auch in den 80ern neue Maßstäbe. Ihr Album Tattoo You, 1981, und die Single Start Me Up katapultierten sie in eine neue Ära, in der sie sich erneut als Meister des Genres bewiesen. Doch die wahre Magie der Stones lag auf der Bühne. Ihre Stadiontourneen wurden zum globalen Ereignis, das Millionen von Fans anzog. Mick Jagger, Keith Richards und ihre Bandkollegen brachten eine unvergleichliche Energie in jede Show. Sie verstanden es wie keine andere Band, das Publikum mitzureißen, und schufen ein Gemeinschaftsgefühl, das alle Altersgruppen umfasste. Hannover, eine Stadt im Rockfieber. Die Niedersachsenstadt Hannover, mit ihrer langen Tradition handgemachter Musik, wurde in den 80er Jahren zum Schauplatz für einige der größten Rockereignisse. Insbesondere die Konzerte der Rolling Stones in den Stadien der Stadt hinterließen bleibenden Eindruck. Ihre gigantischen Bühnen, aufwendigen Lichtshows und dröhnenden Verstärker verwandelten die Stadien in einen vibrierenden Kosmos aus Sound und Licht. Für viele Fans wurde der Besuch eines Stones-Konzerts in Hannover zu einem lebenslangen Highlight. Die Atmosphäre war elektrisierend, tausende von Menschen, geeint durch die Liebe zur Musik, die bei Klassikern wie Satisfaction oder Paint It Black in Ekstase gerieten. Der Boden bebte, die Stimmen der Fans verschmolzen mit der Musik und für einen Moment schien die Welt nur aus Gitarrenriffs und Mick Jaggers charismatischem Auftreten zu bestehen. Die Bedeutung der Stadiontourneen. Die 1980er Jahre markierten den Aufstieg der Stadionkonzerte als kulturelles Phänomen. Bands wie die Rolling Stones brachten Musik in eine neue Dimension, sie verwandelten einfache Konzerte in Spektakel. Die riesigen Arenen, die Lichtinstallationen und die pure Größe der Veranstaltungen machten diese Auftritte zu einem Erlebnis, das weit über die Musik hinausging. In Hannover waren es Orte wie das Niedersachsenstadion, die zum Schauplatz dieser monumentalen Shows wurden. Hier fanden nicht nur Konzerte statt, sondern Meilensteine der Popkultur. Die Rolling Stones demonstrierten, dass Musik nicht nur gehört, sondern auch gesehen, gefühlt und erlebt werden muss. Ihre Stadiontourneen waren ein Beweis dafür, dass Rock'n'Roll unsterblich ist, so roh und lebendig wie eh und je. Ein Lebensgefühl, das bleibt. Die Musik der 1980er Jahre und insbesondere die Konzerte der Rolling Stones sind nicht nur ein Kapitel der Musikgeschichte, sondern auch ein Lebensgefühl. Sie stehen für Freiheit, Rebellion und die unstillbare Sehnsucht nach Gemeinschaft und Euphorie. Für diejenigen, die diese Nächte in Hannover miterlebten, bleibt die Erinnerung an die pulsierenden Bässe und das Lichtermeer ein Schatz, der ewig nachhallt. Die Rolling Stones haben bewiesen, dass Rock'n'Roll mehr ist als nur Musik. Er ist eine universelle Sprache, die Generationen verbindet und Menschen inspiriert. Ihre Konzerte in Hannover und anderswo waren nicht nur Ereignisse, sondern Erlebnisse, die tief im Herzen bleiben. Die 80er Jahre mögen vergangen sein, aber ihr Sound und ihr Spirit leben weiter laut, unvergesslich und unsterblich.
Das erste Stadionkonzert der Rolling Stones in Hannover, ein unvergesslicher Moment.
Es war der Sommer 1982, ein Jahr, das für Fans der Rolling Stones in Hannover zur Legende wurde. Während der Fußball pausierte, verwandelte sich das Niedersachsenstadion in eine Bühne, die weit über die Sportwelt hinausstrahlte. Bereits Wochen zuvor lag ein Hauch von Aufregung in der Luft. Die Stones, die unangefochtenen Giganten des Rock'n'Roll, sollten hier den deutschen Abschnitt ihrer legendären European Tour 1982 eröffnen. Der 6. Juni, ein heißer Sommertag, wurde für tausende Fans unvergesslich. Doch obwohl ich eingefleischter Stones-Fan war, blieb mir der Eintritt zunächst verwehrt. Die Tickets waren blitzschnell ausverkauft. Dann kam die Rettung, ein Zusatzkonzert am 7. Juni. Mit viel Glück ergatterte ich Karten für den Innenraum direkt vor der Bühne.
Hierzu nun ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 17, Folge 4.
Während der Sommerpause 1982 im Fußball gab es aber im Niedersachsenstadion ein Ereignis, das alle Fußballspiele, die da sonst stattfanden, bei weitem überragte.
The Rolling Stones
kamen am 6. Juni mit ihrer European Tour 1982 das erste Mal auch nach Hannover. Für das Konzert, das ganz schnell ausverkauft war, hatte ich aber leider keine Karten mehr bekommen. Aber Gott sei Dank gab es dann am Montag, den 7. Juni, noch ein Zusatzkonzert und da war ich dann mit Karten für den Innenraum vor der Bühne dabei. Ich war zwar schon auf einigen Konzerten von einigen Weltstars, aber immer nur in Hallen. Es war nun mein erstes Stadionkonzert. Und das gleich mit den Stones, meiner absoluten Lieblingsband. Ich besaß bis dato auch alles, was bisher von ihnen veröffentlicht wurde. Für den Montag hatte ich mir dann freigenommen. Da auch noch ein paar Kumpels und Mädels aus der Altstadt-Clique dabei waren, trafen wir uns nachmittags bei Karl Chen, um schon einmal langsam vorzuglühen und einzustimmen. Natürlich musste Kalle Kassetten von den Stones in der Anlage abspielen. Und schon ging richtig die Post ab. Ich hatte mich auch entsprechend gestylt, mit einer Baseballcap der Red Sox und einem Cowboyhemd und Jeans. Und so zogen wir dann am Nachmittag los in Richtung Stadion. Von der Altstadt ja nicht sehr weit. Unterwegs natürlich bereits jede Menge Stones-Fans getroffen. Überall auf dem Weg dann bereits Merchandising, wohl dort außerhalb auch noch unlizenziert. Aber auch viele Getränke- und Bratwurstverkäufer. Ein sehr buntes Treiben da, am Rande der Innenstadt von Hannover. Auf den Grünflächen vor dem Leineschloss lagen die Leute in der Sonne, es war auch ein sehr heißer Tag, dieser 7. Juni, vor dem Stadion schon ein sehr großer Menschenauflauf, dort war dann auch der lizenzierte Verkauf der Original-Merchandising-Artikel, das war alles sehr professionell organisiert. Ein großes Geschäft, um so ein Konzert herum, die Show sollte um 21 Uhr beginnen, Einlass war, glaube ich, ab 17 Uhr. Wir vertrieben uns dann dort vor dem Stadion die Zeit mit Bier trinken und Bratwurst essen und beobachteten das bunte Treiben. Eine richtig entspannte, erwartungsfrohe Atmosphäre. Alles echte Fans, die nur eins wollten, die Stones und die Show live erleben. Dann war es endlich soweit, der Einlass begann. Wir warteten erst einmal ab, bis der erste Rang sich gelegt hatte und dann gingen wir ebenfalls zum Einlass, Sicherheitskontrolle, Kartenkontrolle und dann runter durch das Marathontor auf den mit Platten ausgelegten Rasen und vor die gigantische Bühne vor der Osttribüne. Das letzte Mal, dass ich hier unten auf dem Rasen des Stadions gestanden habe, war 18 Jahre her, nämlich 1964 beim Sieg der Roten gegen Hessen Kassel. Das riesige Bühnenbild, auf der rechten Seite ein großer stilisierter roter Sportwagen und daneben eine große stilisierte Gitarre und auf der linken Seite eine gelb-orange Fläche mit stilisierten Schallplatten und daneben auf lila Hintergrund ein riesiges hellblaues, stilisiertes Saxophon. Beide Elemente verbunden oben mit einem Bogen aus bunten Luftballons. Darunter dann die große Aktionsfläche der Protagonisten. Schon gigantisch alles. Wir hatten relativ gute Plätze bekommen, mit einer guten Sicht auf alles. War schon aufregend, das hier zu erleben. Es war ja das erste Stadionkonzert in dieser Größenordnung, was je in Deutschland stattgefunden hat, denn Hannover war die erste Station der Stones auf der European Tour 1982 in Deutschland. Über 66.000 Fans nun hier im Stadion auf den Rängen und auf dem Rasen. Im Vorprogramm waren die Che Geils Band und Peter Maffay. Nun hatten wir natürlich mitbekommen, dass am Vortag, beim ersten Konzert, die Fans nicht gerade freundlich mit Peter Maffay umgegangen waren und er gnadenlos ausgepfiffen wurde. Endlich ging es dann los. Zuerst eben Peter Maffay. Und schon fing das Pfeifkonzert an. Die Leute wollten keine Balladen oder verklausulierten deutschen Schlager, die wollten, dass es fetzt. Die Pfiffe und Schmäh und Berufe wurden immer heftiger und bei über sieben Brücken war dann der Höhepunkt erreicht.
Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre.
Peter Maffay beendete dann seinen Set auch vorzeitig, was ihn dann später auch zu der Aussage veranlasste, er werde nie wieder in Hannover auftreten. Für mich persönlich auch nicht besonders schade. DJ Giles Band wurde da schon moderater begleitet. Das war ja schon Bluesrock und R&B. Mit Centerfold und Frizzy Frame konnten die Fans da schon etwas mehr anfangen. Aber trotzdem wuchs die Erwartung und man groovte sich hier unten schon immer mehr richtig ein. Dann so gegen 22 Uhr hörten wir über die Boxen das Intro TXE drehen. Dann ein mächtiger Knall und Lichtblitze und mit den ersten Takten von Andamaitsam fiel der Vorhang. Und da waren sie.
The Rolling Stones.
Leibhaftig. Ab ging die Post mit Mick über die ganze Breite der Bühne. Gewandelt in einer Art Strumpfhose und einem T-Shirt. Und natürlich diese lasziven, herausfordernden Moves. Nun ging es auch ab, hier bei uns auf dem Rasen. Es wurde gehotet und mitgesungen, was das Zeug hergab. Der gewaltige Sound ging einen richtig durch den Körper. Man spürte jeden Drumbeat von Charlie, jeden Ton der Basslinie von Bill, jeden Gitarrenanschlag von Ronnie und jedes Gitarrenriff von Keith. Denn da waren sie alle auf der Bühne. Mick Jagger Liedgesang, Gitarre, Keith Richards Gitarre, Gesang und Hintergrundgesang, Ron Wood Gitarre, Hintergrundgesang, Bill Wyman Bassgitarre, Charlie Watts Schlagzeug und dazu noch Ian Stewart Klavier, Chuck Leval Keyboards, Hintergrundgesang, Bobby Keith Tenorsaxophon und Gene Bartsch Altsaxophon. Weiter ging es dann im Set über Let's Spend the Night Together, Shattered, das ist der Song mit der Seventh Avenue, 20 Flight Rock, und dann auch noch die Klassiker wie Time Is On My Side, Brown Sugar, Honky Tonk Woman, und bei You Can't Always Get What You Want sang dann der gesamte Stadionchor lautstark und sehr emotional mit. Es kam dann noch Start Me Up als Zugabe und natürlich damals zum Schluss, I Can't Get No Satisfaction. Nach 25 Songs verließen die Stones die Bühne und zum Schluss dann das Outro, Jimi Hendrix Star Spangled Banner. Und ein Feuerwerk in der Nacht von Hannover über dem Niedersachsenstadion. Für mich war das eine grandiose Show und ein unvergessliches Ereignis. Wir waren alle vollkommen geflasht. Es war jetzt wohl kurz nach 24 Uhr und natürlich konnten wir diese Nacht noch nicht beschließen und so ging es zurück zu Carl Chen in die London-Schenke. Natürlich musste er sofort die Stones-Kassette einlegen und dann ging es dort weiter. Günther aus der Truppe, der jumpte dann erst einmal mit den Moves von Mick durch die ganze Kneipe auf und ab und alle hotteten dann mit. So endete das erste Stones-Konzert in Hannover und leider war am nächsten Tag wieder Büro angesagt. Irgendwann dann wieder in die Taxe, dieses Mal bestimmt allein und versucht noch eine Mütze Schlaf zu bekommen. Ich wollte ja eigentlich damit zunächst nicht wieder anfangen. Aber diese professionelle Show der Stones, dieses ganze professionelle Management, dieses Entertainment, diese Logistik, diese Organisation, diese Technik, das alles ließ mich nun zunächst auch wieder hinterfragen. Wieso ist die Bundesliga bzw. der Profifußball so provinziell? Weshalb kann man das Geschäft über den sportlichen Rahmen hinaus nicht als Event gestalten? Weshalb muss Tradition immer steif und rückwärtsgewandt sein? Als ich gesehen habe, was sich rund um dieses Event allein für Geschäftsmodelle entwickelt haben, zeigte es mir, dass Eventmarketing eine enorme Wertschöpfung generieren kann.
Doch dies war nur der Anfang meiner Reise mit den Rolling Stones.
Über die Jahre habe ich jedes ihrer Konzerte in Hannover miterlebt, so auch 1990, als sie im Rahmen der Urban Jungle Tour zwei Abende im Niedersachsenstadion spielten.
Auch hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 2, Episode 21, Folge 16.
Zunächst gab es dann aber im Mai 1990 wieder ein Ereignis, auf das ich mich richtig freuen konnte. The Rolling Stones kamen wieder für zwei Shows ins Niedersachsenstadion. Und da musste ich natürlich wieder dabei sein. Denn es gab Prophezeiungen, dass die Urban Jungle Tour vielleicht die letzte sein könnte. Jedenfalls mutmaßte das ein Beitrag in den Tagesthemen der ARD vom 23. Mai 1990 mit der Begründung, die Herren wären jetzt ja schon 25 Jahre unterwegs und betagter, genau wie das Publikum inzwischen auch.
Wenn die Stones schon vor 25 Jahren The Last Time besungen haben, diesmal könnte es wirklich das letzte Mal sein. Vorhang auf, also für Mick Jagger und Co. German Television proudly presents The Rolling Stones.
Das war vor nunmehr über 30 Jahren. Ja, ich war auch schon über 42 Jahre, hatte mir aber sicherheitshalber eine jüngere Begleitung mitgenommen. Und wie vor 8 Jahren ging die Post wieder ab, eben, Start Me Up, so begann die Show. Und die alten Herren boten alles, was sie drauf hatten. Wieder 25 Stücke mit I Can't Get No Satisfaction als finale Zugabe. Und wieder einfach nur Gänsehaut und ein Feeling in mir, dass Rock'n'Roll einfach keine Musik ist, sondern ein Lebensgefühl. Das ist Energie pur, und das präsentiert von so alten Herren. Als sie von der Bühne gingen und wir dann das Stadion verließen, war mir klar, wir haben uns bestimmt noch nicht das letzte Mal gesehen und gehört. Da wird es noch sehr viele dieser Momente geben. Und mir war auch klar, wir werden zusammen alt, aber noch nicht jetzt.
Es war eine spektakuläre Bühne und eine Setlist voller Klassiker, die das Publikum in pure Begeisterung versetzten.
Mein Fan-Dasein führte mich sogar über den Atlantik. 2005 erlebte ich die Stones in Charlotte, North Carolina, während ihrer abiger Bandtour.
Ebenfalls hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 37, Folge 18.
Dafür waren aber die Stones wieder unterwegs mit abiger Bandtour. Die Tour begann am 10. August 2005 in Toronto, Kanada. Nun kam ich mit Mirko auf die Idee, dass wir die Stones auch einmal in den Staaten besuchen könnten. Am naheliegendsten wäre es da natürlich eines der beiden Konzerte im Fenway Park in Boston im August zu besuchen. Ging aber terminlich nicht. Aber es gab noch andere Termine, die besser passten, und zwar im Oktober. Um nun auch wettermäßig in wärmeren Gefilden zu bleiben, entschieden wir uns für die Südstaaten, da wir das natürlich auch mit einer Rundreise verbinden wollten. So wählten wir das Konzert am 21. Oktober in Charlotte, North Carolina. Das war nun eine Gegend, wo wir auch noch nicht waren. Also planten wir nun eine Tour durch die Südstaaten und entlang der südlichen Atlantikküste. Die Route sollte verlaufen von North Carolina nach Tennessee, Georgia und dann an die Küste nach South Carolina und wieder zurück nach Charlotte. Das war dann auch wieder eine Reise durch die Historie des amerikanischen Bürgerkriegs. Erst einmal wurden die Konzertkarten besorgt. Das war nämlich ein Hallenkonzert. Somit auch noch einmal ein ganz anderes Erlebnis als bisher die Stadionkonzerte. Karten über das Internet geordert. Wegen der Delivery Address in den USA wurden die Karten zu Peter geschickt und er schickte sie dann an uns weiter. Hat hervorragend geklappt. Dann ging es los. Diesmal flogen wir über Toronto. Da bereits in Toronto die US-Einreiseformalitäten und Zoll erledigt wurden, war der Flug nach Charlotte ein Inlandsflug. In CLT haben wir dann den Mietwagen übernommen und fuhren erstmal zum Motel. Bis zum Konzert hatten wir noch ein paar Tage Zeit, so dass wir uns zunächst Charlotte und Umgebung anschauten. Charlotte ist die größte Stadt des US-Bundesstaates North Carolina und die 17. größte Stadt in den Vereinigten Staaten. Die Stadt befindet sich an der Grenze zu South Carolina zentral im Mecklenburg County. Nun hat Mecklenburg tatsächlich eine historische Bedeutung für die Gegend. Der Ort wie auch das County wurden nach Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, der deutschen Gemahlin des englischen Königs George III., aus dem Hause Hannover, benannt. Charlotte von Mecklenburg-Strelitz wurde durch Heirat mit König George III. Zur Königin Charlotte von Großbritannien und von Irland, sowie Kurfürstin von Braunschweig-Lüneburg und später Königin von Hannover, womit dann sogar auch der Bezug zu unserer Heimat hergestellt war. Charlotte gehört mittlerweile zu den größten US-Finanzzentren. In der Stadt sind viele regionale wie auch überregionale Banken und Finanzdienstleister beheimatet. So hat auch die ehemals größte Bank der USA, die Bank of America, ihren Hauptsitz hier. Charlotte ist eine sehr saubere Stadt mit ziemlich neuer und sehr moderner Bausubstanz und es fällt als erstes die Natur innerhalb der Stadt auf. Wenige Städte können einen so großen Baumbestand aufweisen wie Charlotte. Sehr viele Straßen sind mit jahrzehntealten Eichenbäumen umrahmt. Queens Route gilt deshalb als eine Sehenswürdigkeit mit einer einzigartigen Anordnung von Bäumen entlang einer der prächtigsten Straßen im gesamten Südosten der USA. Eine weitere Sehenswürdigkeit für mich war auch das Bank of America Stadium. In einer anderen Sportarena sollte dann auch das Rolling Stones Konzert stattfinden. Dazu gab es eine weitere Besonderheit. Die Charlotte Bobcats Arena heißt inzwischen Spectrum Center, mit einer Zuschauerkapazität von 19.026, wurde am 21. Oktober 2005 mit dem Stones Konzert eingeweiht. Somit waren wir deshalb quasi Eröffnungsgäste. Wir waren dann schon Stunden vor dem Einlass an der neuen Halle und beobachteten dort den ganzen Trubel. Viele sehr ausgelassene und fröhliche Leute stimmten sich bereits auf das Konzert ein oder belagerten die Merchandising-Stände. Auch wir kauften uns je ein Shirt, die wir auch direkt überzogen. Der Einlass erfolgte dann 2 Stunden vor Konzertbeginn. Wir hatten also auch noch Zeit, uns die Arena von innen anzusehen und dort an den Ständen ein teures Bier zu trinken. Mirko war inzwischen ja schon 31 Jahre, musste aber trotzdem seine ID-Card vorzeigen, die nahmen es dort ganz genau, hing aber auch noch mit den Anschlägen vom 9/11 zusammen, weil in Amerika seitdem auf diese Weise Bewegungsprofile erstellt werden sollten. Ist uns dann in verschiedenen Bars und Restaurants auch noch passiert. Dann waren wir auf unseren Plätzen in der Halle. So nah waren wir den Stones noch nie, herrlichen Blick auf die Bühne seitlich und unter uns. Mit dem Urknall begann dann die großartige Show. Die Atmosphäre und vor allem die räumliche Nähe zur Band waren wesentlich intensiver als in den Stadien. Und wieder ging es ab, Mick hechtet, für seine, damals schon, 62 Lenze atemberaubend fit, immer noch in ständig wechselnder Robe unter Zuckungen, Schlangenbewegungen und Ansätzen von Breakdance-Moves von einem Ende der Bühne zum anderen. Charlie Woods nutzt die Pausen ungeniert für kleine, rumpelnde Drum-Einlagen, Keith Richards lässt beim Gitarrenspiel cool seine Kippe im Mundwinkel verglühen, und Ron Wood schmeißt in erstaunlich kurzen Abständen seine ruinierten Blicktern in die Menge. Wir feierten so die Stones ab, zusammen mit den Amerikanern rechts und links neben uns, die hoch erfreut waren, hier Shermans neben sich zu haben. Ein Mädchen hat sich dann direkt gewundert, dass wir die in Europa auch kennen. Wir mussten ihr dann noch erklären, dass die ja aus Europa kommen, denn England liegt dort. Okay, so sind nun mal die Amerikaner auch, alles was gut ist, beanspruchen die für sich. Die Bühne hatte einige Besonderheiten, so unter anderem die sogenannten Onstage-Plätze, einige hundert Fans konnten die Show von mehreren Balkonen an der Bühnenrückfront aus verfolgen. Das Bühnen- und Lichtdesign übertraf alles, was bisher da gewesen war. Und da waren sie dann wieder, meine Gedankenverbindung zum Fußball-Entertainment. Die Stones gab es ja nun ebenso lange wie die Fußball-Bundesliga. Beide starteten in etwa auf so Profi-Niveau. Doch welche Show hat sich über die Jahrzehnte wirklich weiterentwickelt? Der Profifußball hat sich vielleicht eine Fassade geschaffen, die Kommerz und Tradition verbinden soll, doch das ist nur oberflächlich, dahinter sind meistens nur Semi-Profis am Werk. Die Stones, die ja mit ihrer Musik gewissermaßen auch aus der Tradition kommen, sind in Technik, Show und Performance inzwischen so hoch professionell, dass die auch im hohen Alter noch als authentisch angesehen werden, weil sie es eben können. Zwar hat sich der Sport selbst, genauso wie die Musik der Stones weiterentwickelt und vor allem perfektioniert, aber beim Verkaufen der Shows klafft zwischen beiden Systemen eine breite Lücke. Wie die Clubs der Bundesliga, so sind auch die Stones ein Wirtschaftsunternehmen und auch eine Weltmarke, und da geht es um Vermarktung, Innovationen und vor allem um Weiterentwicklung des Produktes. Das alles setzen die Stones auf ihren Touren unaufhaltsam fort. Wenn ich meine persönliche Zeitschiene seit 1982, meinem ersten Live-Act mit den Stones betrachte, so konnte ich dort jedes Mal erkennen, dass Visionen umgesetzt wurden.
Es war ein ganz anderes Flair, doch die Energie und Leidenschaft der Band waren die gleichen wie immer.
Diese Konzerte, ob in Hannover oder irgendwo auf der Welt, sind mehr als nur Musik. Sie sind pure Lebensfreude und Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.